Meine Damen und Herren, ich danke einmal für die freundliche Einführung und zum anderen überhaupt für die Einladung, hierher zu kommen und bei der Tagung mitzuwirken. Ich bin mit großer Neugierde hierher gekommen. Die ist auch bisher randvoll befriedigt worden. Und ich versuche jetzt zunächst einmal in einem ersten Schritt einige Gedanken aufzugreifen, die mich während der Tagung haben auch aufhorchen lassen. Also, es fiel gestern das Wort, dass der Zins einer unter vielen Faktoren zur Erklärung der wirtschaftlichen Zusammenhänge, möglicherweise auch der zur Erklärung der Krisenphänomene ist, aber eben halt nur einer unter vielen Faktoren. Zum anderen wurde auch gestern gesagt, nach Tinbergen, wenn ich zwei Ziele habe, müsste ich schon Glück haben, wenn ich diese Ziele nicht hintereinander lege, müsste ich schon Glück haben, dass sie mit einem Instrument verfolgt werden und auch angestrebt werden und schließlich auch erreicht werden können. Das hat mich auch etwas nachdenklich gemacht. Dann die Grafiken von Herrn Herz, zwei. Einmal, dass in den USA dieser dramatische Zinsanstieg eben halt zwischen 1973 und 1980 erfolgte. 1973, das sind die großen Schocks, Aufkündigung des Bretton Woods-Systems, mehr oder weniger die Veröffentlichung des Club of Rome, Grenzen des Wachstums, und die aufgrund der Dollarabwertung, und zwar gerade umgekehrt, wie Helmut Schmidt es jetzt in der Zeit nochmal gedeutet hat, also die Aufkündigung des Bretton Woods-Systems ging der massiven Ölpreiserhöhung voraus. Diese Schocks haben gleichsam diesen Zinsanstieg ausgelöst, wohl. Und bis zum dramatischen Wechsel der Geldpolitik der USA 1980. Also das, denke ich, ist zumindest mal eine Nachfrage wert, warum gerade dann. Und dann in Deutschland habe ich festgestellt, auch auf der Grafik, allerdings geht es um kurzfristige Zinsen, also es geht um Jahreszinsen, dass die Korrelation zwischen Zinsanstieg und Inflation überdeutlich war. Das wurde ja auch genannt, zumindest die Korrelation mal. Und die Spitze dieses Zinsanstiegs war dann praktisch der dramatische, wirklich auch heftige Tritt auf die Bremse der Bundesbank, die damit dann einen massiven Schub an Arbeitslosigkeit, einen neuen Schub an Arbeitslosigkeit ausgelöst hat. Das sind die Jahre, die da genannt gezeigt sind. Also es ist die Spanne 73, hier in Deutschland, Deutsche Einigung, und der Börsencrash von 2000. Das ist so die Zeit, in der in Deutschland eben halt diese dramatischen Bewegungen stattgefunden haben. Und es wurde heute und auch gestern schon mehrmals gesagt, Zinsen haben etwas mit der Verteilung zu tun. Das ist also mein Thema. Erstens will ich ganz kurz einige Daten nennen, wie in diesem Zeitraum die Verteilung in eine Schieflage geraten ist. Ich kann mich auf den Sachverständigenrat berufen, der das auch festgestellt hat. Er erklärt das natürlich, auf der einen Seite sind das die Marktregeln, wie üblich. Auf der anderen Seite stellt er auch fest, dass es der staatlichen Sekundärverteilung nicht gelungen ist, diese Schieflagen der Verteilung aufzufangen. Insofern sind damit natürlich schon gleich zwei Akteure genannt. Also zunächst mal die Verschärfung der Armutsrisikoquote, die im zweiten Reichtums- und Armutsbericht der Bundesrepublik festgestellt wurden und die erst seit die Tendenz fortsetzen, die seit 1973 auffällig ist. Die Einkommensverteilung der Haushalte, auch wieder 73 bis 98. Interessant, wie die Untersuchungen zeigen, dass 70% der Haushalte von diesen gravierenden Umbrüchen mehr oder weniger gar nicht betroffen sind. Also die berühmte Mittelschicht, wie gesagt, das war bis 98. Während im obersten Bereich der Haushalte, die nach 10 Gruppen sortiert sind, eine deutliche Verbesserung der Situation stattfindet und vor allen Dingen beim unteren Zehntel der Haushalte eine dramatische Verschlechterung. Also die nach oben und nach unten geht die Schere auseinander. Die Faktoreinkommen, nun, das ist natürlich ein fragwürdiger Maßstab, Lohnquote, Gewinnquote, Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen auf der einen Seite und Arbeitseinkommen auf der anderen Seite, aber sie werden natürlich auch immer deutlich genannt. Man kann natürlich auch noch die Nettoeinkommen der abhängig Beschäftigten dagegen halten, gegen das Wachstum des Bruttosozialprodukts, real beispielsweise, gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch hier scheint jedenfalls hier die funktionale Einkommensverteilung, die Einkommen der Faktoren, sich auffällig verschlechtert zu haben. Vermögensverteilung, die Daten werden immer wieder zitiert, das oberste Zehntel der Haushalte eben halt auch sortiert nach den Einkommen und den Vermögen, 47%, und das untere, da kann man schon nicht sagen das untere, aber die doch das unterste, nein, das stimmt nicht hier, das ist falsch, das muss heißen die unterste Hälfte, also 50% der Haushalte beziehen 4%. Entschuldigung, die Symmetrie war so auffällig, dass es falsch wurde. Der Zuwachs, stimmt aber jetzt, der Zuwachs an Vermögen in den letzten 10 Jahren, das oberste Zehntel plus 15% und das unterste Zehntel, da kann man nur von negativen Vermögen sprechen, also von Schulden, die Zunahme der Verschuldung im untersten Zehntel der Haushalte plus 60%. Das ist jetzt ein Phänomen prekärer Arbeitsverhältnisse, das gegenwärtig beobachtet wird, allerdings auch schon seit einiger Zeit. Wie dieser Druck, der unten entstanden ist, also die Abwärtsspirale nach unten, in den Bereich der Beschäftigten hineinreicht. Als Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, als Sorge, dass man den Lebensstandard nicht halten kann, dass, wenn man den Arbeitsplatz verliert, der unsicher ist, man möglicherweise keinen neuen Arbeitsplatz, schon mindestens zumindest einen Arbeitsplatz in vergleichbarer Lebenslage und Einkommenslage finden wird. Um den Kern um die Kernbelegschaften herum hat sich ein Kranz von Zeitarbeitenden, Leiharbeitenden, Scheinselbstständigen, prekären Arbeitsverhältnissen, vor allen Dingen bei Frauen, unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, befristeten Arbeitsverhältnissen, Minijobs und schließlich den 1-Euro-Jobs gelagert. 2 Millionen der Vollzeit Erwerbstätigen haben ein Einkommen, beziehen ein Einkommen, das auf dem Niveau von Arbeitslosengeld II liegt gegenwärtig. Und die Umkehrung des säkularen Trends, Arbeitszeit zu verkürzen und damit also die technikbedingte Produktivität aufzufangen, hat sich seit Mitte der 90er Jahre umgekehrt. Die Arbeitgeber haben es geschafft, ohne Lohnausgleich die wöchentliche Arbeitszeit zu verlängern. Tatsächlich beträgt die Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten gegenwärtig 42 Stunden im Schnitt. Als letztes Steuerbelastung. Im Verhältnis der 60er Jahre zu 2004, die Belastung mit Steuern hat sich umgekehrt, während in den Ende der 60er Jahre der Anteil der Gewinnsteuern bei 30 bis 35% lag, bei 30 bis 35 Prozent lag, hat sich dieser Anteil halbiert am gesamten Steueraufkommen, während der Anteil der Lohnsteuern von 10 auf 35 Prozent gestiegen ist, von 10% auf 35% gestiegen ist. Ich komme zum zweiten Punkt, das ist für mich das Wichtigste. Kann man den Bestimmungsgrößen dieser Veränderung der Verteilungsrelationen nachgehen? Zunächst mal eine Erinnerung aus der Karnevalszeit in Köln. Die Grenzproduktivität eines Faktors hat nur noch einen Erinnerungswert. Der Sachverständigenrat hat oft vom Grenzprodukt der Arbeit gesprochen und meint damit immer niedrige Löhne, klar. das Entgelt, das der einzelne Arbeitnehmer bekommt, muss zumindest dem zusätzlichen Ertrag, den seine Arbeitsleistung erbringt, entsprechen. Aber eine solche Verteilungsregel funktioniert natürlich nur, wenn man die gesamte Welt, die gesamte Wirtschaftswelt einfriert, einen Faktor variiert. Dann kommt man zu einem solchen Ergebnis, zu einem solchen Konstrukt. Dazu kann man natürlich fragen, ist das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft überhaupt möglich, alles einfrieren zu lassen und dann immer wechselnd alles einfrieren zu lassen und dann einen Faktor herauszugreifen, möglicherweise eine Arbeitsleistung herauszugreifen und dann deren Beitrag zum Endprodukt zu ermitteln. Was ist der Beitrag der Designerin in der Autofabrik, des Kraftfahrzeug, des Mechanikers am Band, des Abteilungsleiters oder des Vorstandschefs? Also das lässt sich auch mit den etwas verfeinerten oder etwas weniger technisch und weniger ökonomisch ermittelten Verfahren oder ermittelnden Verfahren nicht klären. Beispielsweise, man spricht von der wirtschaftlichen Leistung. Was ist wirtschaftliche Leistung? Auf keinen Fall physische Anstrengung, oder auf keinen Fall wird sie gemessen an der physischen Anstrengung, an der psychischen Anstrengung, der nervlichen Belastung, an dem Engagement in der Arbeit. Ich bringe mal als Beispiel den Bauern in Peru, der die Kartoffeln anbaut, um die Nahrungsmittelbedürfnisse seiner Nachbarn zu befriedigen. Der wird sich genauso anstrengen, wie wenn er Orchideen züchtet und die nach Europa fliegen lässt und dort eine wirtschaftliche und dann eine wirtschaftliche Leistung erbringt, weil hier die Kaufkraft vorhanden ist, um sie zu kaufen. Oder der Mann, der Vater geworden ist und jetzt sein Kind erzieht, der erbringt natürlich keine wirtschaftliche Leistung. Demnächst vielleicht, wenn er also unter dem Stichwort der Quasi-Erwerbstätigkeit von Frau Leyen das Elterngeld bekommt. Aber normalerweise würde man all denen, die jetzt also die private Betreuung innerhalb der Familie oder innerhalb der Nachbarschaft übernehmen, keine wirtschaftliche Leistung zusprechen. Wohl aber, wenn sie das über den Markt laufen lassen oder in Betreuungseinrichtungen oder als Erzieherin tun. Was ist wirtschaftliche Leistung? Also zunächst einmal hat man versucht, im Terrorismus das technologisch oder technisch zu lösen, dass man die einzelnen Arbeitsleistungen zu analysieren versucht und dann sagt, also da gibt es also bestimmte Punkte und für die gibt es einen entsprechenden Cent oder einen entsprechenden Pfennigbetrag. Das scheitert schon, dass also diese technischen, physischen, psychischen Komponenten ja noch nicht die Arbeitsleistung ergeben. Es scheitert aber auch daran, dass der Arbeitgeber ja überhaupt kein Interesse hat, jedenfalls heutzutage, wenn er sich als modern gibt, kein Interesse daran hat, eine einzelne Arbeitsleistung einzukaufen, die er per Knopfdruck abrufen kann, sondern was Gegenstand des Arbeitsvertrages ist, ist das Arbeitsvermögen. Früher sagte man die Arbeitskraft, also das Arbeitsvermögen. Und das ist dermaßen an die Personen des Einzelnen gebunden, dass also insofern auch dieser Gegenstand des Arbeitsvertrags keine Ware ist, wie jeder andere auch. Zum anderen aber muss er, gerade weil dieses Arbeitsvermögen an den Träger des Arbeitsvermögens so gekoppelt ist, er sich einem fremden Willen unterwerfen. Und dieser fremde Wille hat eben halt ein Interesse daran, dass er die Motivation dessen, der dieses Arbeitsvermögen ihm zur Verfügung stellt, die Kreativität, die Innovationsfähigkeit, die Kompetenz des Menschen, auch die personale Kompetenz, die kommunikative Kompetenz dieses Trägers des Arbeitsvermögens in Anspruch nehmen kann und darüber verfügen kann. Die Gewerkschaften oder Betriebsräte haben versucht, das jetzt etwas zu konkretisieren, dass man Leistungsgruppen unterscheidet in den verschiedenen Tarifverträgen, die den Ausbildungsstand, die Kompetenz, die Qualifikation, das Tätigkeitsprofil im Ganzen umschreiben und dann auch den Verantwortungsbereich. Aber auch hier wieder, wie ist das im Einzelfall für den Einzelnen, der am Ende das Lohneinkommen bezieht, wie ist das zurechenbar? Am Ende bleibt man dann doch, oder am Ende muss man doch auf die andere Seite gehen und fragen, wo ist die Kaufkraft? Wo ist die Kaufkraft, die gleichsam einen Filmstar, einen Fußballstar oder einen Popstar interessant findet und dafür bereit ist, also vom Haushaltseinkommen einen entsprechenden Bereich abzuzweigen? Also die kaufkräftige Nachfrage. Und hinter dieser kaufkräftigen Nachfrage, die ich jetzt nicht individualisieren will, steckt ja erstmal die gesellschaftliche Entscheidung, was wird in einer Gesellschaft über den Markt abgewickelt und was wird über den Nichtmarkt abgewickelt. Und wenn das so ist, dass 60% der gesellschaftlich, darf ich marxistisch oder darf ich nach Marx reden, notwendigen Arbeit oder, man kann es ja auch so sagen, dass 60% der gesellschaftlich nützlichen Arbeit eben nicht, auch jetzt, heute noch nicht, über den Markt abgewickelt werden, dann ist also, das werde ich später nochmal als kapitalistischen Mythos charakterisieren, dann ist ja die Vorstellung, dass man Arbeitsmarktreformen oder gesellschaftliche Reformen oder ökonomische Reformen, indem man auf die Erwerbsarbeit fixiert ist, lösen könnte, auch etwas abwegig. Und das geschieht ja gegenwärtig. Also diese Fixierung auf die Erwerbsarbeit. Es gibt drei Arbeiten in der Gesellschaft, die gleich gesellschaftlich wichtig und notwendig sind. Die herkömmliche Erwerbsarbeit, die private Beziehungsarbeit und das zivilgesellschaftliche Engagement. Und diese Entscheidung wird natürlich gesellschaftlich getroffen. Also wenn dieses Wachstum sozial erwünscht ist, dann ist erstmal hier diese Vorentscheidung, bisher jedenfalls, gesellschaftlich erwünscht. Allerdings auch mit entsprechenden sexistischen Barrieren im Kopf, nicht? Dass also diese private Beziehungsarbeit bisher den Frauen überlassen wurde, unentgeltlich, und dass die Erwerbsarbeit überwiegend den Männern gegen ein entsprechendes Einkommen zugewiesen wurde. Die Kaufkraft hängt ab von der Ausgangsverteilung. Ich habe das eben an dem Beispiel da mit den Orchideen und den Kartoffeln gesagt, und man könnte das jetzt auch übertragen auf die Verkäuferin im Supermarkt auf der einen Seite und die sogenannten Wissensarbeiter in der Exportindustrie. Und es hängt dann auch von den Präferenzen ab, und das sind gesellschaftliche Präferenzen. Ich denke, wir können natürlich schon vom Individuum ausgehen und sagen, ja, also erstmal muss Nahrung, Kleidung, Wohnung dergleichen befriedigt sein, und dann kommt Gesundheit und Bildung und Wellness und was weiß ich sonst dazu. Nur, in einer reifen Industriegesellschaft wäre eine Übereinstimmung darüber zu erzielen, und ich denke, der Prozess ist in Teilen der Bevölkerung da, dass in zunehmendem Maße vitale Bedürfnisse befriedigt werden wollen und sollen. Also der Wunsch ist da, vitale Bedürfnisse zu befriedigen, aber wenn man sieht, den gesamten Dienstleistungsbereich, den Bereich der personennahen Dienste, der ist ja äußerst fragil, finanziell fragil, von den Qualifikationen, Kompetenzen der jungen Leute, was in der Schule gelehrt wird, nämlich das Messen, Wiegen, Zählen, das sind Industriequalifikationen, und nicht das Heilen, Begleiten und verständnisvoll miteinander umgehen. Also auf der einen Seite gibt es diese Nachfrage oder diese Wünsche, und auf der anderen Seite ist Deutschland exportlastig, industrielastig, und entsprechend, das ist ja jetzt kein Schicksal, sondern das ist natürlich lobbygestützt. Von daher ist es auch ungeheuer schwer, Wachstum, also wirtschaftliches Wachstum vom Export, wo er zum Teil auch wirklich unsinnig ist und auch Schäden in der Weltwirtschaft noch hervorruft, vom Export, von der Industrie, von den Konzernen in diese Bereiche, diese neuen Arbeitsfelder, neuen Märkte der wahrscheinlich kleinen und mittleren Unternehmen, die auf den Binnenmarkt stärker orientiert sind, mit ganz anderen Kompetenzen, nämlich personennahe Dienste anzubieten, umzugestalten. So, und jetzt habe ich hier ein Bild, das einiges zusammenfassen sollte. Es ist mir nicht gelungen, das so schön in Spalten zu machen, weil ich kenne mich noch nicht so aus mit dieser Technik. Die funktionelle Einkommensverteilung. Ich hatte ursprünglich im Kreislauf hier stehen, aber seit heute Morgen bin ich also behutsam mit dem Kreislauf, weil der immer das Stationäre, und auch seit Herrn Spahn gestern bin ich etwas behutsam damit. Also es geht schon um Kringel, die sich also in irgendwelche Richtung, entweder nach oben oder unten, bewegen, also um Spiralen. Der Ausgangspunkt ist die unternehmerische Wertschöpfung. Das sind alle Einkommen, die im Unternehmen entstehen. Und jetzt geht es aber schon gleich los. Ich habe zunächst mal da ganz links die entsprechenden Ressourcen, nenne ich das mal. Also es ist jetzt ein bisschen selbstgestrickte Terminologie und auch selbstgestrickte Aufstellung. Ich habe die Ressourcen, das Arbeitsvermögen. Das kann sich teilen und teilt sie auch, nehmen wir an, in die Belegschaft, die abhängigen Beschäftigten, die in der Lebenslage abhängiger Beschäftigung leben, und innovative Unternehmen. Herr Binswanger hat von der Imagination gesprochen. Also das ist der schumpetersche Unternehmer, innovative Unternehmer. Dann die technischen Anlagen habe ich jetzt mal einfach als die Produktionsmittel genannt. Man könnte auch sagen, es ist das Sachkapital, damit man gleich den Zusammenhang zum Geldkapital hat. Dann das Naturvermögen. Ich würde das mal als Naturvermögen bezeichnen. Das ist die Ressource, die dauernd in Anspruch genommen wird, ohne die ein Großteil der Produktion, jedenfalls der Industrieproduktion, gar nicht läuft. Und schließlich das gesellschaftliche Vermögen. Das sind sehr harte, das ist Hardware, aber es ist auch Software. Bildung, Gesundheit, all das, was die Gesellschaft an Vorleistungen erbringt, um auf der einen Seite die Produktivität der Arbeitenden, der abhängig Beschäftigten zu erhöhen und ihnen persönliches, privates Einkommen kommen zu lassen, wobei ein Teil dieser privaten Einkommen natürlich auf gesellschaftliche Vorleistungen beruht. Dass also die Vorstellung, das, was ich jetzt verdiene, ist meins, also irgendwie nicht realistisch ist. Jeder Mensch von uns ist so stark angewiesen gewesen und ist auch immer noch angewiesen auf das, was die Eltern, die Freunde, Erzieherinnen, Lehrer und die Umwelt, also die gesellschaftliche Umwelt, in mich hineingesteckt hat, sodass ein Teil oder ein Großteil meiner Talente und auch meiner Energie, nur überhaupt meines Charakters, ja weder vom Himmel gefallen ist, noch nur auf Gene zurückzuführen ist. Und wenn auf Gene, ist es dann auch ein Teil der Vorleistung derer, die vor mir da waren. Also das nenne ich das Ganze mal das gesellschaftliche Vermögen. Und jetzt habe ich hier in der mittleren Feld in Blau gemalt. Das heißt, zunächst einmal, all diese Ressourcen tragen zur Wertschöpfung bei. Das müsste man erst einmal im Auge haben. Das Arbeitsvermögen, klar, das Kapital, das ist selbstverständlich. Aber auch das Naturvermögen, das wird ja allmählich bewusst, die tragen zur Wertschöpfung bei. Und jetzt in der Mitte, da hat sich eine betriebswirtschaftliche Logik herausgestellt, die aber im Grunde praktisch das Ergebnis der Machtverhältnisse im Kapitalismus ist. Dass der Lohn und auch der Unternehmerlohn, also betriebswirtschaftslogisch gesehen, Kosten sind. Der Zins erst recht. Die Umweltauflagen, mühsam werden sie jetzt internalisiert gegen Widerstand, gerade derer, die also ohne Umweltauflagen eine Wertschöpfung erwirtschaften konnten, die anders verteilbar war, sage ich mal. Und die Steuern. Wenn ich diesen Teil, also wenn ich den Teil der Ressourcen, die auf den Faktor Arbeit, also auf den Arbeiter, auf den Unternehmer, auf die Anteilseigner, also die früher ja in der Chemieindustrie einfach abgefunden wurden mit einer Mindestdividende, und die Umweltauflagen, also das, was ich der Umwelt zur Verfügung stellen muss als Unternehmer und dem Staat als Steuern zahlen muss, wenn ich das als Kostenfaktor sehe, ist das Ziel des Unternehmens, diese Kosten zu minimieren. Damit nehme ich aber auch all diesen Ressourcen die Möglichkeit, entweder sich überhaupt zu regenerieren, und ich nehme ihnen erst recht die Möglichkeit, Nettoinvestitionen in diese Ressourcen vorzunehmen. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt jetzt. Auf der anderen Seite bleibt dann am Ende ein Gewinn oder ein Profit übrig oder Überschuss, wie man das nennen will, ist ja egal. Und das ist das Ziel des Unternehmens, den zu steigern, zu optimieren, zu maximieren oder jedenfalls den hochzuhalten. Und damit, meine ich, mit dieser betriebswirtschaftlichen Logik ist die Verteilungsfrage geklärt. Sie ist jetzt einmal als Machtfrage geklärt. Aber ich will ja hier, in diesem Bild will ich ja beschreiben, wie hier von der Funktion im Kreislauf oder in der Spirale diese Verteilung bestimmt wird. Und da ist es so, dass der Arbeiter, auch der innovative Unternehmer, wenn er den Unternehmerlohn bezieht, im Grunde und auch das, was die Anteilseigner als Zinsen bekommen, in den Konsum schieben. Und der Gewinn und der Profit, der geht in die Investition. Das ist jetzt funktional. Jetzt wird die Machtfrage mit der funktionalen Beziehung verbunden, dass der Gewinn und Profit an die Anteilseigner geht und damit für die Investition verfügbar ist, was die Anteilseigner an Einkommen beziehen, während das, was die anderen an Einkommen beziehen, also an Teil der Wertschöpfung, in den Konsum geht. Das widerspricht sich jetzt nicht mit, meine ich jedenfalls nicht mit dem, was wir an vorigen Schaubildern schon hatten. Ich habe es jetzt nochmal zugespitzt, erstens auf die funktionale Verwendung der Einkommen, weshalb also die Einkommen der Anteilseigner möglichst hoch sein müssen, weil sie ja investieren und damit praktisch das Produktionspotenzial erweitern und damit also auch die Konsummöglichkeiten, überhaupt die Lebensqualität oder zumindest die Menge der Güter und Dienste für die kommenden Generationen, für die nächste Generation erhöhen. Und dass der Rest dann halt für den Konsum verfügbar bleibt, für den Gegenwartskonsum, und das wird dann aufgeteilt auf die Arbeiter und den Unternehmerkonsum und den Konsum der Anteilseigner. Und auf die möglichst niedrig zu haltenden Steuern des Staates. Das ist, denke ich mal, gegenwärtig sicher so die Konzeption der funktionalen und der funktionalen Verteilung. Dahinter steckt natürlich, das hatte ich schon angedeutet, hinter der sogenannten betriebswirtschaftlichen Logik, die ja einleuchtend ist anscheinend in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, steht natürlich genau der Aspekt der Marktwirtschaft, der jetzt nicht ein neutrales ökonomisches Funktionsgerüst ist. Als Ökonomen oder die Ökonomen sind sicher sehr schnell geneigt, den Kapitalismus zunächst mal wertneutral, das könnte ich auch, das tut auch die katholische Soziallehre, mit einem Auge, das ökonomische Funktionsgerüst des Kapitalismus wertneutral zu betrachten. Was ist das? Das ist erstmal der marktwirtschaftliche Wettbewerb, das ist zweitens die elastische Geldversorgung, die Herr Binswanger sehr schön dargestellt hat. Es geht eben nicht darum, dass die armen Rentnerinnen 10 Euro zur Bank bringen und die Bank gibt diese 10 Euro an irgendeinen Investor. Also nicht das Sparen ist die Voraussetzung für Investitionen, sondern tatsächlich in einer Verpflichtungsökonomie geht es darum, dass erstmal Geld und Kredit geschaffen wird durch die Geld- und Kreditschöpfung des Bankensystems. Das dritte ist die kapitalintensive Technik und das vierte ist, dass die Unternehmen in der Regel privatwirtschaftlich organisiert sind, Vertragsfreiheit, Eigentumsrechte und Gewerbefreiheit. Aber das ist eigentlich das, was man ziemlich neutral beobachten kann, falls man überhaupt den Unterschied machen kann zwischen ökonomischem Funktionsbündel und den gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Die Machtverhältnisse drücken sich in dem aus, was ich hier dargestellt habe. Erstmal geht es darum, dass von Haus aus der abhängig Beschäftigte in der Lebenslage abhängige Arbeit, Bauern befreit, zum freien Arbeitsvertrag eingeladen, nicht unter gleichen Bedingungen verhandeln kann. Nicht, er ist angewiesen, sein Arbeitsvermögen zu verkaufen. Und von daher sind die ursprünglichen Verträge auf den Arbeitsmärkten zwischen Arbeitgeber und dem abhängig Beschäftigten oder der abhängig Beschäftigten ungleiche Verträge und damit in der Regel auch ungerechte Verträge. Erst durch den solidarischen Zusammenschluss kommt es dann so zu etwas wie mehr oder weniger Vertragsbedingungen auf gleicher Augenhöhe. Und das ist ein Machtverhältnis. Und ich denke, ein Großteil des vergangenen Vierteljahrhunderts ist geprägt von einer Schwächung der Verhandlungsposition der Gewerkschaften und der Stärkung der Verhandlungsposition der Arbeitgeber aus verschiedenen Gründen. Die hohe Arbeitslosigkeit ist ein Grund. Der andere Grund ist, das werde ich nachher noch sagen, dass da also eine Ideologie oder ein Mythos sich breit gemacht hat, dass die Leistungsträger belohnt werden müssen und die abhängig Beschäftigten eingeschränkt werden müssen, dass der Kündigungsschutz gelockert werden muss, das Tarifkartell aufgebrochen werden muss, dass die Löhne sinken müssen, die Sozialleistungen sinken müssen und auf der anderen Seite die sogenannten Leistungsträger, das sind ja immer die Arbeitgeber, die Leistungsträger vermutet man immer in den sogenannten politischen oder wirtschaftlichen und kirchlichen Eliten. Das ist der erste Konflikt, der Machtkonflikt. Der zweite Machtkonflikt, der wurde ja schon mehrmals genannt, die Zentralbank. Die Zentralbank versucht also Stabilität auf der einen Seite herzustellen, was ja sicher unverzichtbar ist, mehr oder weniger unverzichtbar ist. Aber sie tut es natürlich auch einmal mit einem lächelnden Auge. Was sind denn schon 2% Inflation? Also Stabilität muss das nicht sein, oder es ist Stabilität, wird nur 2% Inflation genannt. Kann auch sein. Es gibt aber meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, einen Konflikt zwischen Geldwertstabilität auf der einen Seite. Ich denke auch, dass das mehrmals im Hintergrund auch zur Sprache kam. Und Wachstum und Beschäftigung auf der anderen Seite. Und über diesen, das sind die eigentlichen Konfliktpartner. Die Zentralbank auf der einen Seite und die abhängig Beschäftigten auf der anderen Seite. Die Zentralbank stärkt die Geldvermögenseigentümer, die auch durch die Verfassung gestärkt sind. Unsere Verfassungen sind bürgerliche Verfassungen. So sind also die Geldvermögensbesitzer oder Eigentümer, die Eigentümer des Privateigentums, von der Verfassung her und von, auch hier von der Zentralbank her, bestens geschützt. Nur wer schützt die anderen? Das macht traditionell der Sozialstaat, aber der Sozialstaat, der wird ja auch systematisch ausgehebelt. Auch dieser Konflikt zwischen Zentralbank und abhängig Beschäftigten hebelt auf die Dauer den Sozialstaat aus. Dritter Konflikt auf den Gütermärkten, die hochorganisierten und konzentrierten Unternehmen, die Anbieter, streng und stark organisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite die atomisierten Kunden oder atomisierten Verbraucher. Das ist nicht der Markt, der überall dargestellt wird und modelliert wird, also als idealtypisches Konstrukt. Auch da Machtverhältnisse. Zumal doch, wenn Regierungen jede Fusion, selbst wenn das Kartellamt also misstrauisch und skeptisch wird, jede Fusion dann doch erlauben und dann nochmal begrüßen als herausragenden Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise der deutschen Wirtschaft. Und das machen alle Nationen dann ähnlich. Und das Letzte, das Bankensystem. Natürlich ist das der Motor des Wachstums. Also die Geldschöpfung ist die Grundlage der Dynamik des Kapitalismus mit allen positiven Merkmalen, die es gibt. Also mit den positiven Merkmalen, die man beobachten kann. Auf der anderen Seite wird auch da entschieden, aus der monetären Ecke heraus, wird entschieden, in welche Richtung investiert werden kann überhaupt. Ich sage es mal vorsichtig, investiert werden kann. Man könnte es auch so sagen, wo investiert wird, zu welchem Niveau investiert wird und wer dann die Investitionsmittel bekommt. Nun werden die Banken sagen, wir haben nicht die Macht, wir sind ohnmächtig, wenn keiner Kredite nachfragt, können wir keinen vergeben. Das stimmt in bestimmten Situationen auch. Nur kann man natürlich auch dann wieder fragen, wann ist denn die Zentralbank mächtig, wann ist sie nicht mächtig? Gestern wurde von der Asymmetrie gesprochen. Wahrscheinlich ist es so. Und dann kann man natürlich auch nochmal fragen, ist denn die Geldmenge, die am Ende das Ziel der entsprechenden Zinsfestsetzung ist die endogen oder ist sie exogen? Hat die Zentralbank überhaupt die Macht über die Geldsteuerung? Aber wenn der Glaube da ist oder wenn der Mythos da ist, dass die Zentralbank, unabhängig wie sie ist und wie die Europäische Zentralbank sich aus der Bundesbank heraus entwickelt hat, dann reicht das ja auch schon, um der Zentralbank die Macht zu geben, die sie möglicherweise real gar nicht hat. Der Glaube und der Mythos und die Imagination, wie Herr Binswanger sagt, die sind ja entscheidend. So, und da bin ich jetzt beim Punkt. Ich hatte eben gesagt, dass die Anteilseigner so viel Geld oder so viel Anteil an der Wertschöpfung bekommen müssen, weil sie investieren oder weil man erwartet, dass sie investieren. Wenn sie real investieren, ist ja alles gut. Dann können ja die Leute, die neue Bedürfnisse anmelden, auch die befriedigt bekommen. Aber was passiert, wenn nicht real investiert wird, sondern wenn die Investitionen oder wenn die Gewinne, die da sind, oder der Profit, der da ist, auf den Finanzmärkten angelegt wird? Auch da wird ein nüchterner Ökonom sagen, oder es gibt Ökonomen, die dann sagen, ja, die 10 Euro, die an der einen Stelle in das Finanzsystem reinkommen, kommen an einer Stelle wieder raus. Also auch wenn das Riesentürme dazwischen sind, der Kurssicherung und der Risikoverteilung und der Risikoallokation, es werden ja nie Risiken produziert durch das Finanzsystem, also durch die Risikoverteilung kommt das am Ende wieder raus. Ob jetzt nun in Deutschland investiert wird oder in China, das richtet sich danach, wo die höhere Rendite zu erwarten ist. Schön wäre das, wenn das Finanzsystem die Funktion erfüllt, die in den Lehrbüchern stehen. Ernst Rolf Breuer hat allerdings davon gesprochen, dass die Finanzmärkte die fünfte Gewalt in der Demokratie sind. Das ist etwas anderes. Das muss jetzt nicht unbedingt für den Herrn Breuer sprechen und seine Kenntnis der Finanzmärkte und seine Kenntnis der Demokratie. Aber es könnte sein, dass die Finanzmärkte, jedenfalls die Regierenden sagen es ja auch, was auch noch kein Argument ist, aber dass sie sagen, dass die Finanzmärkte sie kontrollieren, die Umverteilung möglichst gering zu halten und bestimmte Auflagen, die Gewerkschaften in Schach zu halten, Lohnforderungen zu bremsen und die Sozialbeiträge zu kürzen, die sozialen Leistungen abzubauen. Ich will jetzt ganz kurz andeuten, was ich unter monetärer Revolution verstehe, weshalb sich die Machtverhältnisse meiner Meinung nach sehr verändert haben seit 1973 mal, nehmen wir das. Aufkündigung des Bretton Woods-Systems. Unabhängig davon oder vielleicht nicht unabhängig davon ist die Finanzrechnung in zunehmendem Maße zum Maßstab des Unternehmenserfolgs geworden. Das ist aber schon, denke ich mal, seit Anfang der 70er Jahre schon so. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da war der Unternehmenserfolg, möglichst viel Kohle aus der Erde zu buddeln und möglichst viel Stahl irgendwo hinzulegen. Also Mengenbetrachtung. Seit Gutenberg weiß jeder Betriebswirt, es geht um Aufwand-Ertragsrechnung, periodenbezogen. Und ich denke, das Neue ist die Finanzrechnung, dass man sagt, nein, das Wichtigste ist, kann das Unternehmen seine Zahlungsfähigkeit erfüllen? Oder ist das Unternehmen zahlungsfähig, kann es seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen? Jederzeit. Und das ist es nicht, wenn es in der Vergangenheit zahlungsfähig war, sondern wenn die zukünftigen Zahlungsströme so sind, dass das Unternehmen aktuell zahlungsfähig ist und auch in Zukunft zahlungsfähig sein wird. Das ist der Shareholder Value, die Abdiskontierung der zukünftigen Zahlungsströme. Und das, denke ich, hat den Unternehmensstil verändert, den europäischen Unternehmensstil, dass die Manager bemüht waren, einen Interessenausgleich aller derer, die sich im Unternehmen engagieren, herbeizuführen und jetzt ausschließlich oder mehr oder weniger auf die Interessen der Anteilseigner schauen, auf den Unternehmenserfolg als Shareholder Value, der sich dann im Börsenkurs auch nochmal spiegeln soll oder spiegelt. Das andere, was hier eine große Rolle gespielt hat gestern und heute, die Geldfunktion wird nicht mehr in erster Linie als Tauschmittel angesehen, sondern als Vermögensgegenstand, als Vermögen. Und kommt dann in eine ganz andere Rolle rein. In der Portfolioanalyse ist im Rahmen eines Portfolios auch austauschbar mit anderen Vermögenswerten. Und die Anhäufung der Vermögen, denke ich, führe ich zurück einmal auf diese ungeheuren Einkommensumschichtungen nach 1973, und auf die Liberalisierung der Kapitalmärkte, die den US-amerikanischen Vermögensbeständen, die sind ja 50% aller auf den Finanzmärkten gehandelten Geldvermögen, dass die denen ein besonderes Gewicht gegeben haben, abgesichert durch die militärische, politische und dann aber auch noch ökonomisch geglaubte Übermacht der USA. So, wie sieht das aus auf den Finanzmärkten oder was heißt das Finanzregime? Privatisierung des Wechselkursrisikos, und das war in den 70er Jahren ja das große Thema, die D-Mark, das Verhältnis von D-Mark und US-Dollar. Die dauernden Schwankungen, die also auch die Bundesbank nicht mehr erklären konnte, real nicht mehr erklären konnte. Die Expansion der Finanzunternehmen nach 1973 sind die also explosiv, die Filialen in aller Welt der großen Banken. Dann die Dominanz der Wertpapiermärkte, also nicht die Kreditmärkte oder die Kreditbeziehungen zwischen Banken, Hausbanken und Unternehmen sind der erste Weg, an Kapital heranzukommen, sondern es wird das Beteiligungskapital über die Wertpapiermärkte gesucht. Wer sucht es? Natürlich nicht die atomisierten Anleger. Oder wer sucht es? Nicht die kleinen Unternehmen auf dem Weg zur Aktiengesellschaft oder zur GmbH, sondern es sind die großen Konzerne. Wozu wird das Geld angeboten? Auch nicht eben für reale Investitionen, sondern zum Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und wer tut das? Auch wieder die Großbanken, Versicherungskonzerne, Investmentfonds. Nicht die atomisierten Anleger. Subjektive kurzfristige Erwartungen, man spricht von der Shortisierung der gesamten Wirtschaft, dem Beschleunigungsprozess, das wurde schon mehrmals auch gesagt. Die Flatterhaftigkeit der Kurse, das Herdenverhalten und das, was, meine ich, zu wenig ernst oder jedenfalls zu wenig berücksichtigt wurde, die spekulativen Attacken gegen bestimmte Währungen. Das ist jetzt nicht mehr, also das jetzt mit Allokationsfunktionen oder Risikoallokation oder Risikoverteilung zu bezeichnen, ist schön gesagt. Wenn man sieht, was in der Asienkrise da in einigen Ländern geschehen ist, dass die Armutsquote in Indonesien sich verdoppelt hat. Also natürlich, das Zentrum bleibt verschont. Bisher. Man kann das nach Russland verschieben, nach Mexiko, nach Brasilien, nach Argentinien. Nur am Rande wird gleichsam die Schale geritzt. Aber aus der Perspektive der Länder, die davon betroffen sind, denke ich, sieht das Finanzsystem, sehen die Finanzmärkte anders, sieht das Finanzregime anders aus, als wir es hier lehrbuchartig und aus unseren Erfahrungen her, das mag ja sein, aus unseren Erfahrungen her, die vielleicht mit dem Lehrbuch nochmal irgendwo übereinstimmen, betrachten. Ja, und irgendwann muss man den Eindruck haben, dass sich, das wurde ja auch in einigen Darstellungen deutlich, dass sich das Finanzsystem von der realen Wirtschaft abkoppelt. Natürlich ist das vielleicht jetzt ein bisschen überzogen dargestellt, es koppelt sich ab, es löst sich weg. Das ist vielleicht partiell. Aber dass die goldene Wachstumsregel durch die Finanzmärkte eher gestärkt wird, das darf man bezweifeln, denke ich. Es sieht ja eher so aus, als würden auf den Finanzmärkten Renditen erwirtschaftet werden können, die ein realwirtschaftliches Unternehmen in der Regel gar nicht erreichen kann. Es sei denn, indem sie Betriebe sortiert, ausschlachtet, verschrottet samt den Belegschaften. So, nun komme ich dazu, eine Ebene anzusprechen, die etwas mit Religion zu tun hat. Es wurde auch das Stichwort Religion schon genannt. Diese marktradikalen wirtschaftsliberalen Dogmen, die Glaubenssätze, Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, des Finanzmarktes, der Finanzmärkte, der Arbeitsmärkte vor allen Dingen, der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten. Warum sollen wir jetzt uns Gedanken machen über das Naturvermögen? Es ist uns viel zu teuer und wir sind gar nicht intelligent genug. Das können doch die kommenden Generationen erstens billiger machen und zweitens werden intelligentere Lösungen finden, als wir gegenwärtig haben. Also diese bürgerlichen Kampagnen, in denen das dauernd wiederholt wurde, neue soziale Marktwirtschaft, Konvent Deutschland, Marke Deutschland, Deutschland packt's an, du bist Deutschland, Konvent für Deutschland, sind immer dieselben Leute und die Botschaft ist immer die gleiche. Seit dem Lambsdorff-Tietmeyer-Papier hat sich die Botschaft nicht verändert. Gerechtigkeitsdebatten, die geführt werden, es geht nicht um Solidarität und nicht um Verteilungsgerechtigkeit, sondern in erster Linie um Leistungsgerechtigkeit und um in der Regel formale Chancengleichheit. Und dazu kommt dann auch der Mythos, den hatte ich schon angesprochen, das Diktat der Erwerbsarbeit. Die Erwerbsarbeitsgesellschaft ist fixiert auf die Erwerbsarbeit, alle anderen Arbeiten spielen nachrangige Rolle. Die ganze Frage der Vereinbarkeit, die jetzt hochgespielt wird, ist ja, was ist sie eigentlich? Ist sie Frauenpolitik? Eher nicht. Ist sie Arbeitspolitik für Frauen? Wahrscheinlich. Ist sie Familienpolitik? In erster Linie Bevölkerungspolitik. Das heißt, man will gar nicht die jungen Leute, die jetzt also ohne Perspektive in der Hauptschule sitzen oder im Gymnasium in der Erwartung, dass sie keinen Arbeitsplatz bekommen, die sind ja anscheinend nicht begabt genug. Man will also von Akademikerinnen die entsprechenden, möglicherweise auch eugenisch hergerichteten jungen Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken können. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt und zynisch gesagt. Nur umgekehrt kann mir keiner einreden, das ging es nur darum, jetzt also die Erwerbsarbeit und die private Betreuungsarbeit in ein Gleichgewicht zu bringen. Dann müssten viel mehr Männer angesprochen werden, wie sie Erwerbsarbeit und Vaterschaft und Vaterrolle miteinander vereinbaren wollen. Aber die sind ja im Augenblick, die werden ja gar nicht genannt dabei. Und das sind die patriarchalen Rollenmuster, die jetzt anscheinend doch wieder verstärkt, wie in der alten DDR. Da waren die Frauen in der Erwerbstätigkeit mehr oder weniger gleichberechtigt, nicht auf allen Stufen der Karriere. Aber zu Hause waren die Sozialisten auch Patriarchen. Wie auch die 68er, auch die 68er-Generation, waren da auch wie ihre Väter. Meine Damen und Herren, schönen Dank für die Geduld. Also ich habe meine Aufgabe darin gesehen, was auch in den letzten Veranstaltungen, gestern Abend, heute schon auftauchte, sind die Zinsen das Tabuthema oder sind sie ein Subtabuthema? Oder vielleicht auch, also das möchte ich mal offen lassen und ich lasse mich da belehren, sind sie ein echter Stellvertreter für diese Tabus, die ich genannt habe? Danke.